Deutschlandfunk.
Hallo, ihr seid hier im Hörsaal, einer Produktion von Deutschlandfunk Nova. Zweimal die Woche bekommt ihr von uns handverlesene, spannende Vorträge zu hören aus allen Bereichen der Wissenschaft. Ich bin Katrin Ohlendorf aus dem Hörsaal-Team. Willkommen. Ja, und beim Wort Team sind wir auch fast schon beim Thema dieser Folge. Wir sprechen hier gleich über Kooperation und Vertrauen. Manchmal, da kann man ja leider den folgenden Eindruck bekommen.
In unserem Leben, in unserer Gesellschaft kommt man nur vorwärts, wenn man die Ellenbogen ausfahrt, wenn man nur an sich denkt. Und dann kommt man nach oben und dann gibt es die braven Lämmer, die glauben, mit Kooperation ging es auch irgendwie, aber die kann man dabei ja ausnützen.
Der Verhaltensökonom Matthias Sutter sagt das. Er erforscht Teamwork schon lange und in Sachen Kooperation, da hat er eine schöne Message für euch, wie ich finde.
Das Gegenteil ist statistisch betrachtet eindeutig der Fall. Kooperativere Leute kommen eher nach oben in Unternehmen. Kooperation zahlt sich systematisch auch aus wirtschaftlicher Sicht aus.
Das zeigt die Forschung, sagt er. Und darüber spricht er auch gleich. Und die Basis für Zusammenarbeit wiederum ist Vertrauen. Und wie das entsteht, wie man das stärkt und wie man Kooperation fördern kann, auch darum geht es jetzt. Matthias Sutter ist Direktor am Max-Planck-Institut für Verhaltensökonomik in Bonn und Professor für experimentelle Wirtschaftsforschung an den Unis Köln und Innsbruck. Sein Vortrag, den hat er anlässlich einer Buchveröffentlichung gehalten. Und dieses Buch hat er gemeinsam mit einem anderen Verhaltensökonomen geschrieben, mit dem er schon seit über 27 Jahren zusammenarbeitet. Also Teamarbeit kann er offensichtlich. Ja, der Co-Autor, das ist Martin Kocher. Früher war er österreichischer Arbeits- und Wirtschaftsminister. Als die beiden zusammen das Buch geschrieben haben, da war er gerade Prof an der Uni Wien und heute ist er Gouverneur der österreichischen Nationalbank. Das Buch heißt Gemeinsam stark, Kooperation und Vertrauen, der Schlüssel zum Erfolg in Wirtschaft, Politik und Arbeitsleben. Aufgezeichnet wurde Sutters Vortrag dazu am 18. März 2026 im Haus von Russ Media in Vorarlberg und zwar von der Sendung Fokus des österreichischen Rundfunks Vorarlberg. Ja, vielen Dank an dieser Stelle an unseren ORF-Kollegen Fabian Georg, der uns die Aufnahme zur Verfügung gestellt hat. Jetzt geht's los. Martin Sutter über Kooperation und Vertrauen. Viel Spaß.
Kooperation und Vertrauen. Eigentlich versteht jeder was drunter. Trotzdem würde ich gerne beginnen, so mit zwei Situationen, wo man sehr verzieht, worum es da eigentlich geht, warum das vielleicht gar nicht unwichtig ist, diese beiden Aspekte. Lassen Sie mich mit dem ersten anfangen. Kooperation. In der Vorlesung illustrieren wir das am allerliebsten mit einer alten chinesischen Parabel. Manche mögen sie kennen. Diese Parabel geht so. Zwei junge Leute wollten heiraten, hatten allerdings nicht viele Mittel. Wollten aber ein Fest feiern mit vielen Freunden, geladenen Gästen, aber weil sie eben begrenzte Mittel hatten, haben sie sich gedacht, soll doch jeder bitte eine Flasche Wein mitbringen, damit wir zusammen feiern können. Diese Flasche Wein tun wir beim Beginn, im Eintritt, in ein großes Fass schütten. Und das Ziel war, dass so alle miteinander an den Gaben der anderen teilhaben konnten und miteinander feiern konnten. Okay. Praktisch, das Fest wird eröffnet, die Kellner laufen zum Fass hin, schöpfen also wunderbar in jedes Glas etwas rein. Und dann stoßt man an mit dem Brautpaar und alle erschrecken, denn in allen Gläsern ist nur Wasser. Ausschließlich. Ja, ja, genau. Ja, genau, das ist die richtige Reaktion. Stellen Sie sich vor, wir wären die Hochzeitsgemeinschaft, ja? Mein Gott, wenn ich eine Flasche Wasser eine tue, wird es wahrscheinlich keiner schmecken bei 85 anderen Liter Flaschen Wein. Sieht man es nicht einmal an der Farbe sozusagen. Aber offensichtlich, und so endet diese Parabel, hat jeder gedacht, heute will ich mal auf Kosten anderer feiern. Ja, und dann ist es halt ins Wasser gefallen, fest, im wörtlichen Sinne sozusagen. Auch wenn man es eine chinesische Parabel nennt, das ist völlig klar, worum es geht. Ganz viele von uns kennen das in Arbeitsgruppen. Ärmel hochkrempeln, Schweiß, treibende Arbeit begehen, dem anderen zuarbeiten, füreinander das vorbereiten, nicht auf sich selber nur schauen, auch mal 5 Minuten mehr arbeiten für andere, in der Hoffnung, dass es die anderen auch tun. Das ist das, was Teamarbeit häufig ausmacht und Kooperation und Erfolg. Aber... Und das ist die Krux an der ganzen Geschichte. Es gibt praktisch immer Anreize, das Wasser statt den Wein beizutragen. Das ist es nun mal, weil ganz einfach aus eigener Sicht individuell, wenn ich knapp bei Kasse bin, dann ist mal das Wasser, die Flasche Wasser halt natürlich weniger Belastung, als wenn ich tatsächlich auch einen Wein hinzufüge. Und so geht es praktisch überall. Und das geht vom Kleinen in Familien, wo man auch mal einen Abwasch macht, über Fußballteams. Also es gibt schöne Studien, die zeigen, wenn das Gehaltsniveau in Fußballteams sehr, sehr unterschiedlich ist und sie einen Superverdiener drin haben, laufen die anderen weniger. Ja, weil die denken, für das Geld kannst du selber laufen. Da bügle ich praktisch die Fehler für dich nicht aus. Also diese Kooperationsfragen sind von der Familie über Sport, über Arbeitsteams bis zu ganzen Nationen und letztlich global mittlerweile. Sie alle wissen, dass auch Fragen des Klimaschutzes internationale Kooperationsfragen faktisch ist. Nichts anderes. Dahinter steckt viel Technologie, ja, aber auch sehr, sehr viel Kooperationsfragen insgesamt. Warum das also wichtig ist, glaube ich, muss man nicht groß begründen. Aber es illustriert sehr, sehr gut, wo eigentlich das Problem liegt. Die individuellen Anreize widersprechen häufig dem, was aus kollektiver Sicht wünschenswert wäre. Lassen Sie mich kurz springen zu Vertrauen. Die beiden bringen wir später dann mal zusammen. Ich hoffe, Sie haben es nicht erlebt. Ich habe mal einen Fall erlebt, wo es so ging, wo eine Firma Reisekostenabrechnungen auf Vertrauensbasis gemacht hat und nur ganz geringe Stichprobenkontrollen gemacht hat, bis sie irgendwann dann halt draufgekommen sind, dass manche Leute private Ausgaben als Reisekosten verbuchen, dienstlich bedingte Reisekosten. So ein Abendessen, ein schönes irgendwo oder sonst den Eintritt, den man irgendwie braucht. Was dann dazu führt, dass solche Unternehmen, das machen wir eigentlich ständig, nicht? Kennen Sie vielleicht? Wir machen dann Gesetze für schwarze Schafe. Das heißt konkret, dass dann jeder sozusagen 3 Formulare braucht, 2 Kontrollstellen braucht, die wirklich prüfen, ob das Abendessen dienstlich oder nicht dienstlich bedingt war und so weiter und so fort. Das Ganze wird mühsamer, kostspieliger, zeit- und personalintensiver und alle leiden darunter, sogar die schwarzen Schafe, aber die weißen erst recht. Also auch so kann man im Grunde das, was wir Ökonomen sagen, ineffizient insgesamt das Leben machen, indem wir weniger Vertrauen haben. Zum Zusammenhang mit Kontrolle kommen wir dann ein kleines bisschen später auch noch tatsächlich. Man kann es auch ganz anders machen und damit beginne ich hier in Vorarlberg ganz besonders gerne. Ein paar Kilometer entfernt habe ich viele Sommer in der Glasfirma meines Onkels verbracht. Und mein lieber Onkel, von dem ich viel gelernt habe fürs Leben, glaube ich, hat immer gesagt, weißt du, Matthias, meine Verträge schließe ich mit Handschlag. Da brauche ich keinen Prokuristen, da brauche ich keinen Rechtsanwalt, da brauche ich nicht sonst jemand, der irgendwelche Details aufnimmt. Und ich bin eigentlich immer damit gut gefahren. Und wenn ich mal in den wenigen Fällen, wo es nicht so wäre, vielleicht aufs Glatteis geführt worden bin, ja mei, dann haben wir ja zum Glück ein Rechtssystem, wo wir in der Regel auch noch wissen und vertrauen können, wie es einigermaßen läuft. Jetzt wissen wir alle, vor Gericht und auf hoher See weiß man nie so ganz genau, wo man landet irgendwie. Aber im Wesentlichen sind wir in der glücklichen Lage, dass wir in unseren Breitengraden ein relativ erwartbares Rechtssystem haben, was zusätzlich Vertrauen erleichtert. Denn Sie können damit mit Handschlag arbeiten, im Wissen, dass wenn es wirklich schief geht, können Sie vielleicht doch noch was tun, um die Situation zu retten. Und diese beiden Dinge gehören notwendigerweise zusammen. Damit habe ich Ihnen versucht, kurz zu illustrieren, von was reden wir eigentlich. Als nächstes würde ich Sie jetzt gerne überzeugen, warum das eigentlich wichtig ist. Danach sage ich Ihnen ein bisschen, wie Verhaltensökonomen sowas messen. Und ganz am Schluss reden wir dann insbesondere über die Aspekte, welche Mittel und Wege es gibt, um Kooperation in Gruppen hochzuhalten. Das ist praktisch, wie es weitergehen soll. So, warum ist das wichtig? Fangen wir kurz mit Vertrauen an und dann springen wir zur Kooperation wieder zurück. Beim Vertrauen ist es so, hier gibt es ein paar Wirtschaftswissenschaftler. Wir haben in den Wirtschaftswissenschaften etwas, was wir unvollständige Verträge nennen. Also bitte nicht, dass da ein Paragraph fehlt. Das ist nicht so zum Verstehen oder eine Seite weiß ist oder so. Sondern ein unvollständiger Vertrag ist im Grunde das, dass er sagt, ich illustriere es am besten an einem Beispiel. Mein erster Vertrag bei der Max-Planck-Gesellschaft hieß so. Der Präsident weist Sie ein in eine Forschungsgruppenleiterstelle ab 1. Oktober 2003 am Max-Planck-Institut in Jena im Stundenausmaß von 40 Stunden. Das war mein Vertrag im Wesentlichen und irgendwo waren in einer kleinen Fußzeile, was Sie halt verdienen. Das war's. Da stand aber nicht drin, und das ist das, was wir mit unvollständigen Verträgen verstehen, da stand nicht drin, wie ich meine Forschung zu machen habe, wie ich die Forschungsgruppe zu leiten habe, ob ich die jungen Leute fördere oder nicht fördere, ob ich praktisch mich mehr oder weniger für die einsetze, ob ich regelmäßig meine Mitarbeitergespräche mit denen führe und so weiter und so fort, ob ich auch die Dinge, die wir machen und erforschen, in die Öffentlichkeit trage, wie an diesem Abend beispielsweise. Davon hängt allerdings relativ viel ab, wie so eine Arbeit tatsächlich funktioniert und wie der Arbeitgeber dann letztlich irgendwie durch einen Arbeitnehmer vertreten wird, logischerweise. Das gilt für jeden Journalist genauso. Sie haben eine bestimmte Aufgabe, irgendwas zu tun, aber wie sie es genau machen, steht definitiv nicht im Vertrag drin. Diese unvollständigen Verträge schaffen jetzt also eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, sie schaffen wahnsinnig viel Freiräume. Und das ist gut, denn aus der Arbeitsmarktforschung wissen wir, dass Gestaltungsspielräume im Beruf beispielsweise enorm zur Arbeitsplatzzufriedenheit beitragen. Und zufriedenere Menschen arbeiten lieber. Und da rede ich jetzt nicht von Ausbeutung, überhaupt nicht, sondern da rede ich davon, dass man morgen eigentlich gern dorthin geht, wo man arbeitet und insgesamt was Vernünftiges dabei macht. Das ist die eine Geschichte von der Motivationsseite her. Diese unvollständigen Verträge sind ganz wichtig. Bitte ja nicht bis ins letzte Detail runterregulieren, was man ganz genau erwartet insgesamt. Das ist das Schlimmste, was man tun kann. Das würde nämlich so im Schluss heißen, der Präsident steht hinter meinem Rücken und sagt, Herr Sutter, und jetzt bitte links drücken und jetzt bitte rechts drücken und jetzt bitte im Moment nichts tun, mal 5 Minuten lang. Und dann, also das ist ein Unfug. Ja? Das mag am Fließband da funktionieren, aber wir haben praktisch mittlerweile arbeitsteilige Wirtschaften, wo sowas selten vorkommt. Nicht vorkommt, aber selten vorkommt. Natürlich schaffen solche Freiräume auch Gestaltungsspielräume, die manchmal auch missbraucht werden können. Klarerweise, das ist die Frage nach Kontrolle. Und da nur ganz kurz gesagt, das Sprichwort Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, ist in dieser Form vollkommen falsch. Es sollte eigentlich besser so gehen, das lässt sich ganz gut ausdrücken, wie der Martin Koch und ich seit Jahrzehnten unsere Teams immer geführt haben. Wir vertrauen unseren Mitarbeitern so lange, bis sie uns erfolgreich das Gegenteil bewiesen haben. Es ist eine Frage, wie man reingeht nämlich. Es ist eine Frage, wie man anfängt. Ein Vertrauensvorschuss ist etwas, was wir Verhaltensökonomen sehr, sehr gut wissen, ist etwas, was die meisten Menschen, die allermeisten, nicht jeden Einzelnen, aber die allermeisten Menschen motiviert, etwas zurückzugeben. Man fühlt sich im Grunde moralisch irgendwie verpflichtet. Wenn der mir vertraut, wenn der mich laufen lässt, wenn der mir Rahmenbedingungen schafft, dass ich überhaupt arbeiten kann, dann kann ich nicht einfach dastehen und nichts tun. Ja, das fühlt sich fürs Selbstbildnis ziemlich blöd an. Ist auch dann auch zum in den Spiegel schauen sehr, sehr schwierig irgendwie. Das bedeutet, das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist, dass diese Gestaltungsspielräume dann einfach den Freiraum ermöglichen. Aber, das ist der zweite Teil unseres Mottos, bis wir uns erfolgreich das Gegenteil bewiesen haben, impliziert ganz eindeutig, natürlich schaut man hin, das ist ja logisch. Ja? Naives Vertrauen ist nichts, was irgendwie auf Dauer sehr sinnvoll ist. Das ist auch ein bisschen blauäugig insgesamt, sondern Sie müssen über Evaluierungen, über Mitarbeiterbewertungen auch zum Teil, je nachdem, in welchem Bereich Sie arbeiten, tatsächlich auch mal Stellung nehmen und Feedback geben, ob es passt oder ob es nicht passt. Und so kalibrieren Sie dann ja auch das Vertrauen, mit dem Sie jemandem gegenübertreten können. Aber, und das zeigt die ganze Forschung, der entscheidende Punkt ist der Vertrauensvorschuss zu Beginn. Und weil der häufig zurückbezahlt wird, hat man normalerweise keine Kontrollprobleme dabei. Denn wenn der eh rennt, mit dem ich zu tun habe, dann gibt es keinen Grund, da jetzt irgendwas zu monieren insgesamt. Das ist ein selbstverstärkender Prozess. Vertrauen kann man aber, wenn Sie jetzt auf der bilateralen Ebene stehen, noch sehr, sehr viel größer denken. Lassen Sie mich kurz mal ins ganz Große rüberhupfen. Es gibt in, ja, was ist es, 70, 80 Ländern der Welt, so alle paar Jahre gibt es repräsentative Umfragen in den Bevölkerungen dieser Länder. Und eine der Fragen, die dabei ganz spannend ist und für die Forschung in ganz vielen Disziplinen verwendet wird, ist folgende Frage. Im Allgemeinen betrachtet, glauben Sie, dass man den Menschen um Sie herum vertrauen kann? Oder dass man sich nicht genug hüten kann, um vorsichtig zu sein. Stellen Sie sich mal vor, wir skalieren die Antwort von 0 bis 10. 0 würde heißen, Achtung, 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 Misstrauen, weil sonst wirst du gleich ausgenutzt. Und 10 würde heißen, na natürlich, im Wesentlichen kann man den Leuten vertrauen. In Österreich sind wir ungefähr bei 8, irgendwas. Deutschland selbige, Schweiz auch. Die höchsten Zahlen haben wir immer in Skandinavien. 9, irgendwas. Das ist verrückt eigentlich, ist total interessant, nicht? Die meisten von uns sind fremde Leute. Und trotzdem sagen die meisten Leute, wenn man sie fragt und wie sie sich auch verhalten, also im Wesentlichen kann man den Leuten vertrauen. Warum ist das so? Weil wir eigentlich ganz häufig gute Erfahrungen damit tatsächlich machen. Das heißt nicht, dass es nicht Einzelfälle gibt, wo man enttäuscht wird und irgendwie ein bisschen blöd dasteht dann. Aber ganz grundsätzlich ist das etwas, was unsere Wirtschaften sehr, sehr stark auszeichnet. Und das macht natürlich miteinander Handel treiben, Geschäfte machen, Produkte gemeinsam entwickeln, Ideen, Innovationen irgendwie voranzutreiben, sehr, sehr viel einfacher. Weil sie nicht ständig alles mit runterprotokollieren müssen tatsächlich. Und jetzt kommt das, was vor 30 Jahren erstmals in die Welt gesetzt wurde durch ein paar andere Forscher, was wahnsinnig spannend ist. Wenn Sie die durchschnittlichen Antworten auf diese Frage mal übereinanderlegen über das Wirtschaftswachstum und den Wohlstand dieser 60 bis 80 Länder, dann sehen Sie einen stark positiven Zusammenhang. Das heißt, wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo wir grundsätzlich die Haltung, die meisten von uns die Haltung haben, dass wir einander vertrauen können und nicht und ständig so viel wie möglich irgendwie zurückhalten müssen und misstrauisch sein, dann geht es uns auch besser, weil vieles tatsächlich leichter umzusetzen ist. Wie gesagt, heißt nicht immer, dass man nicht einmal auf die Nase fallen kann. Aber im Großen und Ganzen ist es tatsächlich so. Das heißt, wir reden praktisch vom individuellen Arbeitsteam, meinetwegen mein Doktorand und ich, bis zu Wohlstand ganzer Nationen. Und in allen diesen beiden Fällen und in der ganzen Spannbreite und Bandbreite spielt das, was wir ökonomisch Vertrauen nennen, eine unglaublich wichtige Rolle. Nur kurz, dasselbe gilt für Kooperation auch. Also zum Beispiel schreiben wir im Buch mehrere Kapitel darüber, wenn Sie kooperative Teams in der Fischerei zum Beispiel haben, sind Ihre Fangquoten größer. Wenn Sie kooperative Menschen haben, dann sind Ihre Wälder, wenn Sie gemeinsamen Waldbesitz haben, im besseren Zustand, weil Sie nicht wechselseitig praktisch dem anderen das Holz abgraben, sozusagen. Und das sind Beispiele aus Japan, aus Thailand, aus Äthiopien. Wenn Sie denken, das ist aber weit weg, Matthias, überzeug mir ein bisschen näher. Gehen wir halt schnell mal da über die österreichisch-deutsche Grenze rüber. Eine ganz aktuelle Studie zeigt für tausende deutsche Unternehmen, je hilfsbereiter die Atmosphäre in einem Unternehmen ist, umso besser sind die Unternehmenskennzahlen. Profitabilität, Innovationstätigkeit, Mitarbeiterzufriedenheit sowieso. Aber insbesondere die ersten, das sind harte Faktoren. Weniger Fluktuation im Mitarbeiterbereich finden Sie auch. Warum ist das so? Ist eigentlich klar, nicht? Wir haben selber in einer anderen Studie haben wir zum Beispiel die Frage gestellt, wenn Sie ein berufliches Problem haben, zu wem in Ihrer Abteilung gehen Sie? Und wenn Sie das zum Beispiel mal in Ihrem Unternehmen machen würden und da Leute identifizieren würden, die niemanden angeben, dann wissen Sie, dass Sie ein Problem haben. Weil da findet kein Wissensaustausch statt und keine wechselseitige Hilfe. Das Know-how versickert sozusagen und die Probleme bleiben noch viel schlimmer, ungelöst insgesamt. Wir haben in unseren Studien, das haben wir damals mit Co-Autoren in der Türkei bei 20 international tätigen Unternehmen gemacht, haben festgestellt, dass das ungefähr ein Sechstel bis ein Siebtel der Leute tatsächlich ist. Das ist verrückt, das ist total erschreckend insgesamt. Das ist die negative Seite dieses Befundes. Die positive Seite des Befundes ist aber auch relativ klar und naheliegend. Wenn Sie viele Leute angeben, dann haben Sie ein gutes Miteinander, weil Sie sich trauen können zu sagen, ich kann was nicht, ich brauche Hilfe. Und Sie tun das ja nur so lange, solange Sie auch Leute finden in Ihrem Umfeld, die Ihnen wirklich helfen. Denn wenn Sie ständig irgendwie vor den Kopf stoßen werden, irgendwie sagen, hey, was, mach deinen Kram selber, dann hört sich das relativ schnell auf. Ja, dann sehen Sie in diesen Befragungen auch niemanden mehr, der Ihnen tatsächlich helfen würde. Und das ist ein sehr gutes Zeichen, weil auch das tatsächlich für die Mitarbeiterzufriedenheit, für die Unternehmenskennzahlen einen positiven Zusammenhang tatsächlich hat. Also Kooperation zahlt sich systematisch auch aus wirtschaftlicher Sicht aus. Ich betone das deswegen so sehr, weil es eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, aber ganz viele Menschen, mit denen ich spreche, den Eindruck haben, also in unserem Leben, in unserer Gesellschaft kommt man nur vorwärts, wenn man die Ellenbogen ausfahrt, wenn man nur an sich denkt. Und dann kommt man nach oben und dann gibt es die braven Lämmer, die glauben, mit Kooperation ging es auch irgendwie, aber die kann man dabei ja ausnützen. Das sind die, die praktisch Wein einschenken und die anderen nehmen ihr Wasser mit und gut gegangen sozusagen. Das ist nicht der Fall. Wir alle kennen Einzelfälle, die es so gibt. Müssen wir nicht reden drüber. Aber die Arbeitsmarktforschung ist glasklar in diesem Hinsicht. Kooperativere Leute kommen eher nach oben in Unternehmen. Und eigentlich, wenn man genau hinschaut, ist das auch naheliegend. Denn wir haben Teamprozesse, Arbeitsprozesse, die notwendigerweise voraussetzen, dass Menschen andere gut managen können, führen können, Kompromisse finden können, mit gutem Beispiel vorangehen können. Dazu komme ich in ein paar Minuten noch mal stärker. Die auch mal die Interessen von anderen mitvertreten können. Also nicht nur ans eigene Wein saufen denken, sondern auch selber Wein beitragen tatsächlich. Und darum betone ich das so sehr, weil es ein bisschen gegen die öffentliche Wahrnehmung häufig geht, dass man glaubt, also Ellenbogen sind gut und Egoismus ist gut und dann komme ich nach oben. Das Gegenteil ist statistisch betrachtet eindeutig der Fall. Und ich glaube, dass je besser man es weiß, umso eher kommt man auch zurecht, dass man mit dieser Haltung insgesamt irgendwo reingeht. Jetzt habe ich Ihnen gesagt, als einer der nächsten Punkte wollen wir mal wissen, wie misst so ein Verhaltensökonomen sowas überhaupt? Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten und würde ich Ihnen zwei ganz kurz illustrieren. Die eine fangen wir an mit 3- bis 6-jährigen Kindern. Und das haben wir mit 1100 Kindern in Tirol gemacht, Kindergartenkindern 3 bis 6, haben wir ein Kooperationsspiel gemacht, das so geht. Also, das hätte mitnehmen sollen, das wäre noch gescheiter gewesen. Eine Requisite hätte braucht, das wäre gut gewesen. Also, praktisch wie so eine große Zündholzschachtel, stellen Sie sich jetzt mal vor, aber natürlich ohne Zündhölzer, ja, wir geben Dreijährigen keine Zündhölzer. So, also, große Zündholzschachtel. Darin sind 2 Schachteln sozusagen und an beiden Seiten gibt es so wie einen Griff. Da kann man in die Richtung ziehen, dann gehen beide so her. Oder in die andere Richtung schieben, dann geht's drüben auf. So, und das ist jetzt so. Die Zündholzschachtel steht so da. Ich kann jetzt als Kind eine zu mir herziehen. Dann öffnet sich die eine Schachtel, wo eine Murmel drin ist. Die kann ich noch haben, die gehört mir. Alles, was aufgeht, gehört jemandem. Wenn es zu mir geschoben wird, gehört es mir. Ich kann aber auch in die Gegenrichtung schieben. Und dann geht für ein Kind, das auf der anderen Seite sitzt, auch eine Schachtel auf. Und dort sind 2 Murmeln drin. Soweit so gut. Also ist klar, nicht Kooperation hieße, ich schiebe mal rüber. Jetzt das Spannende an Kooperation ist immer, das macht man nicht allein, sondern das ist in einer Gruppe, da haben andere Kinder auch was zu tun. Also auch das andere Kind hatte die Möglichkeit, sozusagen zu schieben oder zu ziehen. Zu mir herziehen heißt nichts anderes wie Egoismus. Ich will meine Kugel, mach doch, was du willst. Und sozusagen zum anderen rüberschieben ist der kooperative Akt in diesem Fall. Und es ist relativ einfach. Also wenn Sie den Film A Beautiful Mind gesehen haben über den John Nash als Nobelpreisträger, da macht er so ein ähnliches Beispiel. Das ist das, was man jetzt als spieltheoretische Analyse sehen kann, aber lassen wir diese Begriffe schnell weg. Es ist klar, was passiert. Wenn beide Kinder egoistisch sind, steigt am Schluss jedes mit einer Murmel aus. Das ist zwar ganz nett, aber eigentlich ist es viel schlechter, als wie wenn beide kooperativ wären und beide am Schluss mit zwei Murmeln aussteigen. Natürlich kann man aus individueller Sicht sagen, noch besser geht's mal. Wenn zum Beispiel mein Mitschüler Martin zu mir rüberschiebt und ich denke, ach schön, da habe ich zwei Murmeln und nehme meine dritte gerade auch noch dazu. Klar, nicht? Sozusagen, das wird der Martin wahrscheinlich tun. Bei mir weiß ich nicht so genau, was er da in dem Alter gemacht hat, um jetzt mal ehrlich zu sein. Auf jeden Fall, also man sieht sofort, wo eigentlich das, die Krux und das Dilemma an Kooperation ist. Ja? Wir können beide gewinnen, aber da wäre es halt gut, wenn beide auch mittun, sozusagen. So kann man zum Beispiel Kooperation messen. Man kann es wiederholt spielen und so weiter. Was haben wir da gemacht? Wir haben geschaut, woran liegt es eigentlich, dass 3-, 4-, 5-, 6-jährige Kinder jetzt ziehen oder schieben, also kooperativ oder nicht kooperativ sind irgendwie. Und haben dazu auch mal geschaut, was denn die Eltern so machen. Aber jetzt bei den Eltern haben wir gedacht, Murmeln sind vielleicht noch nicht ganz der richtige Anreiz irgendwie. Da haben wir so gemacht, wie man das in dieser Art von Forschung macht. Wir haben denen gesagt, da haben sie 100 Euro. Sie können die jetzt abgeben an einen anderen Elternteil aus dem Kindergarten, dann wären es 200. Oder Sie können sie für sich selber behalten, dann haben Sie die 100. Und wenn ich sage, dann haben Sie die 100, das ist ernst. Also Verhaltensökonomen zahlen das, was sie sagen, was es ist. So verwendet man öffentliche Forschungsgelder. Also in dem Fall kann man ja sagen, naja, ist das wirklich eine gute Verwendung, aber faktisch ist das Ziel dahinter sehr, sehr hehr. Nicht? Wir wollen verstehen, was macht Leute kooperativ, welche Bedingungen sind es. So. Das haben wir gemacht, also wir haben die 3- bis 6-jährigen Kinder, wir haben deren Eltern auch, ob die 100 darüber geben oder nicht. Und der Zusammenhang ist irgendwie glasklar. Eltern, die den 100 darüber reichen, haben auch Kinder, die die Schachtel rüberschieben. Also nicht 1:1, nicht falsch verstehen. Wir reden jetzt von statistischen Zusammenhängen, das kann so oder so gehen, aber der Zusammenhang ist sehr, sehr klar. Dahinter stehen zwei Dinge, die wir noch weiter, wir graben ja dann ein bisschen tiefer, um zu schauen, was ist es jetzt eigentlich. Dahinter stehen zwei weitere Sachen, die uns aufgefallen sind. Das eine ist, dass wir sehen, dass höher gebildete Eltern eher die 100 rübergeben. Und das hat nichts mit dem Einkommen zu tun, das können wir über andere Studien zeigen. Da ist die Haltung, dass wir alle gewinnen können davon. Ja, Wohlstand kommt ja nicht durch Ausbeutung, sondern Wohlstand, also im Einzelfall vielleicht, aber nicht in Summe. Wohlstand kommt daher, dass wir zusammenarbeiten und was Neues entwickeln. Und je mehr Bildung sie haben, umso eher verstehen sie das. Ist nicht so schwer zu verstehen, aber trotzdem, umso eher handeln sie sogar danach. Das ist die eine Geschichte. Aber was ich noch spannender finde, ist Folgendes. Das ist ein Zusammenhang zwischen dem, was die Eltern eigentlich gern hätten, was das Kind tut, und dem, was das Kind tut, wirklich gibt. Weil da kommen wir zu des Pudels Kern. Wir haben die Eltern gefragt, also wir haben denen erklärt, wie unser Zündhölz-Schachtelchen-Spiel geht, irgendwie, haben ihnen auch Bildchen gezeigt und so weiter. Und haben sie einfach gefragt, was hätten sie denn gern, was ihr Kind tut? Wir sagen es ihnen nicht, weil es bleibt anonym. Also nicht, dass am Schluss irgendein Kind heimkommt und der Papa sagt, du, aber weißt, das hättest du für die behalten sollen. Also das wollen wir ausscheiden natürlich. Und das ist ganz interessant. Die Erwartungshaltung der Eltern ist ebenfalls klar positiv korreliert mit dem, was die Kinder tun. Und da wird es, glaube ich, eine runde Geschichte. Weil das ist das, was wir vorleben faktisch. Das heißt, wir haben es natürlich in der Hand, Kooperation auch tatsächlich zu beeinflussen im Elternhaus oder in unseren engeren sozialen Beziehungen. Dazu bin ich aktuell, ich darf seit 3 Jahren immer wieder mal für die Uni in Venedig arbeiten. Da bin ich aktuell mit venezianischen Kollegen auch dran, ein Projekt zu machen, wie man zum Beispiel in der Volksschule durch das Durchstudieren und Durchlesen und Diskutieren von Kinderbüchern, wo es um Zusammenarbeit, Gemeinsamkeitsgefühl, Hilfsbereitschaft und so weiter geht, ob wir da dauerhaft kooperative Verhaltenstendenzen fördern können. Ich bin eigentlich recht optimistisch, aber ich kann Ihnen leider noch keine Ergebnisse nennen, weil wir gerade in der Datenerhebung mittendrin sind. Also diese Zusammenhänge zwischen Elternhaus und Kindern sind relativ naheliegend, muss man sagen, aber man muss sie ja zuerst mal sauber zeigen. Was Sie vielleicht auch interessieren wird, was Sie auch gemacht haben, und dafür stehen der Martin und ich weltweit in der wissenschaftlichen Literatur. Wir haben praktisch geschaut, wie sich ökonomisches Entscheidungsverhalten mit dem Lebensalter verändert, und hier kann ich eine weitere gute Nachricht vermitteln. Es nimmt zu. Kooperation und Vertrauen nehmen zu. Das ist etwas, was die meisten Leute denken, das kann jetzt nicht sein, oder? Nicht immer. Kinder sind doch so nett und überhaupt. Und dann erst im Erwachsenenalter, da werden sie misstrauisch und egoistisch und was auch immer. Aber Kinder doch nicht irgendwie. Aber richtig ist, dass das auch beides eine sehr, sehr gute Nachricht ist. Bei Kooperation ist es relativ einfach, weil es so ist, dass wir Menschen in den Beziehungen, die wir haben, feststellen, dass es sich auszahlt. In der Regel. Nicht immer im Einzelfall, aber in der Regel. Und beim Vertrauen ist es so, das bestätigen wir erfreulicherweise auch Entwicklungspsychologen. Da haben wir ziemlich viel Gegenwind gekriegt, der Martin in Herz, wenn wir das erstmals in die Welt hinausgelassen haben. Da haben wir alle gesagt, na, Moment. Also je älter, umso schlechter wird es mit dem Vertrauen. In der Kernfamilie müssen Sie als Säugling den Eltern vertrauen, da gibt es keine Alternative, das ist vollkommen klar. Aber die Übertragung von familiärem Vertrauen auf Vertrauen in Menschen, die Sie nicht kennen, das erste Mal sehen oder vielleicht noch nicht allzu viel mit denen zu tun gemacht haben. Das ist etwas, was erst im Sozialisationsprozess tatsächlich beginnt und dort fruchten muss. Und das kann nur dann fruchten, wenn sie in einer stabilen Umgebung sind. Also in einer Bürgerkriegsgegend ist das nicht ganz so einfach. In dem Sinn haben wir einen großen Segen, dass wir in stabilen Beziehungen und politisch als auch vor allem wirtschaftlichen Beziehungen leben, weil das das Ausbilden von Vertrauen als auch Kooperation dramatisch erleichtert insgesamt und damit auch einen selbstverstärkenden Prozess anstoßen kann. Jetzt haben wir viel darüber geredet, warum das wichtig ist, wie es sich entwickelt und so weiter. Lassen wir uns noch ein bisschen der Frage nachgehen und da komme ich so langsam Richtung Ende dessen, was ich mir gedanklich vorbereitet habe. Wie kann man es erhöhen? Und lassen Sie mich da, im Buch ist Vertrauen auch ausführlich darunter dekliniert, lassen Sie mich hier auf Kooperation einfach gehen. Praktisch, wie kriege ich die Leute zu Wein ins Fass zum Schütten und nicht Wasser? Das ist die Frage, weil die beschäftigt uns ja wirklich im täglichen Leben ganz, ganz, ganz häufig. Fangen wir mal mit dem Ersten was ganz Einfachem an. Mit gutem Beispiel vorangehen. Denken Sie, wow, das ist aber super naiv, nicht? Also echt, da soll sich einer opfern irgendwie, ehrlich? Und alle anderen rennen dem mit. Also das kann es nicht sein. So, also, warum geht's trotzdem? Warum hilft es? Ich würde mal sagen, 3/4 der Menschen, über verschiedene Studien zwischen 50% und 85%, sagen wir weltweit Schnitt 3/4 etwa, haben ein Verhaltensmuster, das nennen wir gerne in der Fachsprache konditionale Kooperation. Das heißt, stellen Sie sich vor, mal kurz, Sie sind in einer Gruppe, das kann eine Arbeitsgruppe sein, das kann was auch immer was sein, ist wurscht. Fußballteam, Fußball kann es auch sein, Sport generell. Konditionale Kooperation heißt, Sie sind gewillt, für die Gruppe alles zu geben, wie im Teamwettbewerb, jetzt bei Olympia haben wir ja zweimal super abgeschnitten, sozusagen, in der Erwartung, dass es die anderen Teammitglieder auch tun oder wenn Sie schon gesehen haben, dass es die anderen tun. Also, das heißt nichts anderes wie, Sie beobachten jemanden, der krempelt die Ärmel hoch für einen Gemeinschafts- und Teamerfolg, dann werden die meisten Leute das imitieren. Im Übrigen lernt man ja so menschliches Verhalten als Kind irgendwie, indem man imitiert, zum großen Teil insgesamt. Aber das ist sozial sehr viel breiter, nicht nur in der Kindheit und in der Jugend, sondern das tatsächliche Verhaltensmuster, das wir auch immer als Erwachsene haben. Warum? Das ist relativ einfach. Wenn Sie irgendwie Verhalten relativ häufig um sich herum sehen oder in der Gruppe stärker ausgeprägt, dann ist das offensichtlich ein Signal dafür, was ist die soziale Norm in diesem Umfeld. Und Sie sind relativ sicher, wenn Sie sich nach dieser sozialen Norm auch bewegen und verhalten. Denn da eckt man auch nicht an. Denn Anecken ist immer lästig. Also es gibt ja, ich weiß, es gibt ganz unsensible Typen, richtig, aber im Wesentlichen ist es nicht so fein. Diese konditionale Kooperation hat also viel damit zu tun, dass man erstens ganz gern imitiert, was um einen herum die soziale Norm ist, aber zusätzlich noch irgendwie ja auch sieht, wenn die anderen schon die Ärmel hochkrempeln, dann wird ja auch nicht ausgenützt. Dann ist meine Flasche Wasser, Wein völlig in Ordnung, weil da ist schon Wein drin im Fass. Dann bin nicht ich der Dumme, sozusagen, der jetzt da irgendwie ausgenützt wird und dann am Schluss die Zeche zu bezahlen hat. Diese konditionale Kooperation ist aber gleichzeitig etwas, was ganz wichtig ist, was jemanden auch schützt vor naivem Ausgenützt werden. Und auch das ist sehr wichtig. Es ist nicht so, dass sie sozusagen einfach ständig, die wenigsten von uns sind Mutter Teresas. Ja, die Mutter Teresa haben alle so das Bild, die kooperiert immer. Völlig wurscht, was die Welt um sie herum tut irgendwie. Also die ist immer nur gut. Fertig aus. Und sagt auch nie was, wenn jemand das nicht gescheit tut und so weiter. Also das ist schön, wenn es die gibt, okay, aber die meisten Menschen sind nicht so. Sondern die meisten Menschen sind so, dass sie an sich gern kooperieren wollen. Da gibt es sogar Studien, die zeigen, die intuitive Reaktion in solchen Situationen ist zu kooperieren. Und wenn sie sehen, dass es andere auch tun, ist okay. Und wenn sie es nicht sehen, ja, dann stellen sie es auch langsam ein. Und das schützt sie aber dann. Dann sind sie nicht der Einzige, der bei 85 Leuten eine Flasche Wein reintut und dann verbessert, nur Wein mit 84 Liter Wasser finden. Also das ist sozusagen durchaus auch ein Schutz, der insgesamt helfen kann, dass hier eben nichts schief geht, tatsächlich. Darum ist Vorangehen mit gutem Beispiel gut und das ist eigentlich in erster Linie eine Aufgabe von Führungskräften. Aber letztlich sind wir im Grunde im Alltagsleben alle in dieser Form Führungskraft, denn auch wir färben auf andere ab, was auch immer für eine Rolle funktionaler Natur wir tatsächlich in unserer Umgebung haben. Jetzt denkt man sich, naja, das ist ja ganz okay, naja, so wird schon passen irgendwie, gutes Beispiel irgendwie, aber Matthias, es gibt schon ein bisschen mehr, ja, es gibt schon ein bisschen mehr. In hierarchischen Organisationen haben wir häufig auch sowas wie Anreize. Wir beschreiben das im Buch gerne als Zuckerbrot und Peitsche. Also kann man sich leicht vorstellen, was damit gemeint ist irgendwie. Zuckerbrot könnte zum Beispiel sein, dass jemand belobigt wird, einen Bonus bekommt, man streichelt ihm immer im Mitarbeitergespräch, also nicht physisch bitte, sondern sozusagen mental irgendwie, dass alles so gut und so wunderbar ist irgendwie. Belohnung kann auch sein, dass an der Wand steht, Mitarbeiter des Monats oder Mitarbeiterin des Monats irgendwie, das ist auch Zuckerbrot. Peitsche kann man sich auch einfach vorstellen. Ich leite ein Max-Planck-Institut, da ist die Peitsche manchmal sehr sanft, indem man jemanden mal ins Büro bittet und halt ein Gespräch führt zur Klärung mancher Dinge irgendwie. Ich muss gestehen, das ist das Allerunangenehmste an der Führungsfunktion, weil die Gespräche möchte ich lieber nicht führen. Sie sind aber wichtig und ich komme auf den Punkt noch ein bisschen später zurück. Man kann sich unter Peitsche auch noch ganz andere Dinge vorstellen irgendwie, dass man im Grunde sagt, naja, mal von Ermahnungen über Abmahnungen bis Kündigungen letztlich, die Ultima Ratio muss immer möglich sein, so ist es eben nun mal. Also da bitte nicht meinen, wir sind da naiv und denken da so irgendwie sowas, sondern alles ist drin. Okay. Jetzt, wenn wir solche Kooperationsspiele zum Beispiel machen, kann man zum Beispiel der Frage nachgehen, Anreize, schön, super, welche wirken denn besser? Ist das Zuckerbrot das, was die Kooperationsrate erhöht und mehr erhöht, als zum Beispiel die Peitsche-Funktion? Jetzt lassen Sie mich mal kurz fragen, wer meint, kurzes Handzeichen, völlig unverbindlich natürlich, Sie sind zu nichts verpflichtet, kurzes Handzeichen, wer glaubt, dass das Zuckerbrot irgendwie Kooperation mehr erhöht als das Gegenteil? Für unsere lieben Radiozuhörer, ich schätze 60-70%. Darf ich mal kurz fragen, wer das Gegenteil meint? Jetzt, oh, Walter, das ist so nett, einer opfert sich immer, das ist total nett, weil er sagt, na, jetzt fragt der Matthias so nett irgendwie, da muss ja irgendjemand, muss ja aufzeigen irgendwie. Ich könnte jetzt eine dritte Variante kurz fragen, irgendwie, spielt keine Rolle, ist meistens nicht ausgeprägt, weil die Frage ja sehr praktisch entweder oder formuliert ist. Die vierte Antwortkategorie gebe ich Ihnen nicht, weiß ich nicht, das ist in dem Fall sozusagen außen vor. Das machen wir in der Vorlesung immer und da sind gar nicht so wenige dabei. So. Jetzt ist immer der Moment, es tut mir leid, jetzt zerstöre ich hier einen schönen Abend, das ist total unangenehm irgendwie. Ja, also die große Mehrheit liegt halt falsch. Ja, das ist in der Demokratie ab und zu so. Dazu muss man jetzt aber natürlich noch sehr viel mehr sagen, logischerweise. Also klar ist, dass alle Studien zeigen, negative Anreize wirken deutlich besser. Und das muss man jetzt erklären, denn nicht, dass Sie nach Hause gehen nach diesem Abend und mich missverstehen und morgen in Ihre Firma gehen, die Peitsche rausholen, alle antreten lassen, mal durchschwingen und dann hoffen, dass die gut arbeiten. Das wäre ein Missverständnis, also das bitte nicht tun. Zuhören, es geht anders. Also, dass Belohnung und Bestrafung, Zuckerbrot und Peitsche, positive und negative Sanktionen unterschiedlich wirken, liegt an einer sehr interessanten Asymmetrie, die ich über Jahre dann versucht habe, immer besser zu verstehen, weil es ja nicht ganz intuitiv ist. Und ich würde ja auch gerne aufzeigen bei Belohnung, so ist es nicht. Aber das klappt eben nicht ganz. Woran liegt das? So, fangen wir mal mit Belohnung an. Also, darf ich mal kurz sagen, der Markus und ich sind im Team und unser prägender Bürgermeister sozusagen ist ja unser Chef. Wir sind jetzt gerade prägend, aber ist okay, hoffe. So, also er hat die Möglichkeit sozusagen positiv uns zu bestärken in dem, was wir tun irgendwie. Wir beide rennen ganz wunderbar irgendwie, krempeln die Arme hoch irgendwie. Der Michi kommt zu uns her und sagt am Morgen, ja, Markus, Matthias, gut habt ihr es gemacht, da habt ihr so ein Päppeli irgendwie, so, was mit irgendeinem Bonus oder irgendein nettes Symbol halt irgendwie, vielleicht so ein Wimpel statt Regens, irgendwie sowas. Okay, am ersten Abend sind wir ganz happy, das stimmt. Ja, da gehen wir heim, erzählen unseren Partnerinnen, ach, wie schön, das ist so ein Wimpel und was auch immer was. Und der Michi war nett zu uns, total lässig. Also am nächsten Tag kommen wir wieder, ich überzeichne jetzt natürlich absichtlich, das sehen Sie ja schon irgendwie. Aber am nächsten Tag fängt man an, man gewöhnt sich an das Zeug irgendwie. Ja? Also ich meine, wir arbeiten gleich wie gestern irgendwie, ist doch klar, dass am Abend wieder der Wimpel kommt. Aber wehe, er kommt nicht. Dann sind wir brutal enttäuscht. Der Mensch ist ein unglaubliches Gewohnheitsviech. Wenn Sie mit Belohnungen arbeiten, dann sind sie über kurz oder lang gezwungen, diese Belohnung ständig anzuwenden, weil die Leute einfach eine Anspruchshaltung entwickeln. Ja, ich mach doch dasselbe wie gestern. Her damit. Und im allerschlimmsten Fall gewöhnen sie sich so dran, dass sie nicht einmal, wenn sie es gleich machen, gescheit weiterarbeiten, sondern sie es auch noch erhöhen müssen. Morgen will ich zwei Gimpel, dass sie mich wirklich anstrengen. Das ist unangenehm, weil das macht die Geschichte ziemlich teuer, ehrlich gesagt auch. Nicht umsonst gibt es viele betriebswirtschaftliche Studien, die zeigen, wenn Sie ein Bonussystem in einem Unternehmen einführen, zusätzliche Bonuszahlungen für besondere Leistungen oder besondere Erfolge oder was auch immer was, dann natürlich steigt zuerst die Produktivität. Das ist logisch, die halten eine schöne Karotte den Leuten vor die Nase und sie rennen. Ja, für 1 bis 2 Jahre maximal. Und danach sind sie in der Produktivität wieder dort, bevor sie den Bonus eingeführt haben. weil die Leute extrem schnell sich dran gewöhnen. So arbeitet man doch halt, war immer schon so irgendwie. Das führt dann zu so unangenehmen Situationen. Ich kürzlich mal mit einem Unternehmenschef hier in Vorarlberg, der Textilindustrie, gibt es ja ein paar, also in dem Sinn habe ich nichts verraten, erzählt habe, der gesagt hat, Matthias, kürzlich habe ich echt gedacht, das gibt's nicht. Kommt ein Mitarbeiter zu mir irgendwie, beklagt sich, du, was soll das? Ich habe heuer nur 4.950 Euro Bonus gekriegt, im letzten Jahr waren es 5.000. Okay, also wegen 50 Euro irgendwie so einen Aufstand zu machen und irgendwie mit Kündigung zu drohen und demotiviert zu sein, ist gar ein bisschen überzogen, aber leider menschlich. Denn der hat fix damit gerechnet, dass wieder die 5.000 kommen und weniger als 5.000. Und wenn es nur 50 Euro sind, sind ein Misstrauensbeweis. Du warst doch nicht so toll, wie glaubst. Ja, und das ist nichts, was die Leute gern hören. Muss man, das sind wir doch ganz ehrlich. Am schönsten ist, wenn er am Abend bei einem auf die Schulter klopft und sagt, gut, hast du es gemacht. Es ist so. Okay, also Belohnung hat leider die asymmetrische Wirkung. Sie müssen sie ständig benutzen und im schlimmsten Fall auch steigern. Tut mir leid, so ist es. Negative Sanktionen haben das Problem überhaupt nicht. Sie schauen mal kurz rauf, da hängt so ein Damoklesschwert über Ihnen. Das hängt so an einem Faden irgendwie. Okay, noch hebt er, ist gut. Damit er auch wirklich weiterhebt, was tut man sinnvollerweise? Man verhält sich so, dass ja niemand der Schere nimmt. Gibt ja auch Sinn, nicht? Was heißt das? Mich so zu verhalten, dass niemand die Schere nimmt, bedeutet ja nichts anderes wie, ich streng mich an, ich setze mich ein, ich kooperiere, ich renne. Nicht im Sinne von, also dass ich jetzt völlig mit der Peitsche hinterher renne, überhaupt nicht, sondern ganz einfach, das ist etwas, was man nicht gern hat. Also, ich glaube, ich bin ein guter Chef, aber reißen tun sich manche Leute nicht drum, dass sie einen Termin bei mir kriegen. So ist es auch wieder nicht. Und, also nicht bei solchen Terminen zumindest. So. Und das ist ganz anders bei negativen Sanktionen. Und das führt dazu, dass Sie diese Dinge nie brauchen. Und darum habe ich es extra betont. Also nicht bitte vor morgen falsch verstehen und mit der Peitsche morgen früh einpeitschen, sondern ganz im Gegenteil, Sie werden die gar nie brauchen. Die können es verstauben lassen, im Eck. Weil die meisten Leute verstehen das. Und im Übrigen verstehen das bereits dreijährige Kinder perfekt. Die wissen ganz genau, wenn ich kooperiere, wird es so gut wie sicher keine Sanktionen geben. Denn so erziehen wir Kinder. Wir hätten gerne, komm, durch für die Gruppe zusammen was beitragen. Und wenn man es nicht tut, dann gibt es auch manchmal ein Hinterfragen, sagen wir es mal so. Ja? Und das heißt, das ist eigentlich kein negatives Menschenbild, das wir jetzt mit diesen Ergebnissen postulieren, überhaupt nicht, sondern so tickt der Mensch ganz einfach. Und das ist das, was mir auch nach 30 Jahren Forschung nach wie vor total fasziniert. Es ist total interessant zu sehen, welche Motive Menschen zu bestimmten Verhalten bewegen oder eben nicht. Also auch das geht, Anreize geht. Lassen Sie mich schließen mit einem weiteren Faktor, der, ich glaube, gerade im Moment vielleicht ganz hilfreich sein könnte in unserer gesellschaftlichen Situation. Was wir auch sehen, ist, dass Kooperation als auch Vertrauen, aber ich bleibe jetzt im Moment bei der Kooperationsforschung, dass Kooperation dann erhöht wird, wenn man sich einer Gruppe zugehörig fühlt. Interessant ist, dass es fast nichts braucht, um so eine Gruppenidentität zu schaffen. Die ersten Studien dazu stammen aus den 1970er Jahren, wo Sozialpsychologen die Leute gefragt haben, welche Bilder mögen Sie lieber, von Wassily Kandinsky oder Paul Klee? Die schauen unterschiedlich aus, das stimmt, ich könnte sie nicht einmal unterscheiden. Aber jetzt angenommen, es wäre so, dass praktisch Ihr Teil praktisch Klee bevorzugt, nur als Beispiel jetzt mal, und dieser Teil hier Kandinsky bevorzugt, und dann lassen Sie die Leute so Kooperationsspiele spielen und Sie sehen, die Kooperation innerhalb Ihrer Gruppe geht massiv nach oben. Massiv nach oben. Das könnten Sie auch machen. Ich könnte es jetzt, weil ich mal bei einem Taylor Swift-Konzert war, ich könnte fragen, wer Taylor Swift mag, und mit denen werden wir sozusagen sofort irgendwie kooperativer umgehen. Irgendwie, wenn Sie Ed Sheeran lieber mögen, okay, dann bitte Vorsicht irgendwie. Also es braucht ganz, ganz wenig. Dass unsere Familien die wichtigsten Gruppenidentitäten zuerst mal im Leben sind, ist auch klar. Also dass man innerhalb der Familie in der Regel im jungen Alter zusammenhebt, müssen wir auch nicht reden drüber. Arbeitsteams selbiges, das ist der Grund, warum wir so etwas brauchen wie eine Unternehmensidentität auch und ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Und wenn ich ganz groß denke, und wir haben Arbeiten dazu, wenn ich ganz groß denke, würden diese übergeordneten Identitäten uns helfen können, manch ganz unangenehme Dinge der heutigen Zeit zu vermeiden. Also wenn ich weit, weit weggehen darf, in der Hoffnung, dass es bei uns ja ganz, ganz anders ist irgendwie. Wenn Sie in Amerika nicht einmal mehr miteinander sprechen können, wenn Ihr Gegenüber nicht Ihre selbe politische Meinung zu Donald Trump hat. Und es gibt klare Daten, die zeigen, dass die Thanksgiving-Dinners, das ist das wichtigste Familienfest in Amerika, kürzer dauern, wenn nachweisbar Leute mit unterschiedlicher politischer Priorität am Tisch sitzen, dann hilft es nicht für die Verständigung und für die Kompromissbildung tatsächlich. Und es verringert natürlicherweise die Kooperation zwischen diesen Leuten. Und das lässt viele Möglichkeiten, die wir hätten, auf der Straße liegen, logischerweise. Meine Hoffnung wäre, aber das ist wahrscheinlich so ein bisschen in Richtung naive Hoffnung, aber man darf ja als Wissenschaftler manchmal eine persönliche Meinung und einen Wunsch auch haben. Meine Hoffnung wäre, dass wir gemeinsam Identitäten da eher hinwegkommen könnten. Was ich zum Beispiel, wir sind nah an der Grenze zur Schweiz, ich meine, da gibt es eine klare Schweizer Identität, das sieht man fast in jedem Haus mit einer Schweizer Fahne. Interessant ist, wenn ich in Bonn mit meinen Mitarbeitern über die Schweizer Fahnen vor ihren Häusern spreche, dann sind die ganz alle entsetzt irgendwie. Das ist so nationalistisch und ausschließend und überhaupt und irgendwie. Jetzt ist die Schweiz kein gutes Beispiel dafür, dass sie jahrhundertelang Krieg gegen Nachbarn geführt hat und immer wieder einen anzettelt irgendwie. Also es scheint nicht der Fall zu sein, dass man mit einer gewissen nationalen Identität oder übergeordneten Gruppenidentität automatisch das tut, was ganz viele Menschen dagegen, wo ich im Moment gerade hauptsächlich arbeite, tatsächlich meinen, dass wenn sie eine Gruppenidentität hätten, automatisch aggressiv gegenüber einer anderen Gruppe werden müssen. Das ist wissenschaftlich in keiner Weise belegt, aber in den Köpfen vieler Menschen. Darum betone ich es, das eine bedingt nicht zwingend das andere. Das eine kann das andere bedingen, müssen wir nicht reden darüber. Aber zwingend ist es nicht. Und ich glaube, dass wir die Spaltung, die wir in vielen Fällen haben, und jetzt wird es recht politisch, aber damit auch schon fast zu Ende, dass wir die politische Spaltung, die wir haben in unseren gesellschaftlichen Tendenzen durch stärkere Gruppenzugehörigkeitsgefühle, wo man ein Narrativ schafft, dass wir zusammen an einem Strang ziehen, das kann ein bisschen Umweltschutz reingehen, besser gestellt werden, als wenn wir das nicht tun. Damit, danke, jetzt habe ich jemanden nicken gesehen, das freut mich sehr für so ein doch durchaus nicht ganz unkontroversielles Schlussstatement. Ist es sehr, sehr schön, Zustimmung auch gleich zu ernten irgendwie. Ich danke Ihnen wahnsinnig für Ihre Aufmerksamkeit. Soweit ich sehen konnte, hat niemand schon Müdigkeitsprobleme gehabt, irgendwie, das ist immer ein Kurzzeichen. Das freut mich wahnsinnig und jetzt bleibe ich so lange für Sie da, bis wir alle Fragen geklärt haben. Danke inzwischen.
Das war ein Vortrag des Verhaltensökonomen Martin Sutter über Kooperation und Vertrauen als Schlüssel zum Erfolg. Ich bin Katrin Ohlendorf. Schön, dass ihr zugehört habt. Tschüss und bis zur nächsten Hörsaalfolge.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jede Woche neu in der Deutschlandfunk-App.
Philipp will das noch aufnehmen.
Mhm. Ja, genau. Diesen Podcast-Tipp, ne?
Ja.
Hi, ich bin Philipp May.
Und ich bin Sandra Schulz.
Und wir sind beide Hosts von unserem Podcast Der Tag.
Wir schauen uns jeden Tag die Nachrichtenagenda an und dann fragen wir uns, was sind die Themen, die man unbedingt mitnehmen muss aus dem Tag.
Und wir kennen ja alle dieses Gefühl, dass wenn wir die Nachrichten hören, sieht man erstmal eine Schlagzeile, vielleicht noch 3-4 zusätzliche Sätze und man fragt sich, was steckt eigentlich dahinter? Da gibt es doch jetzt sehr viel mehr Erklärungsbedarf. Und genau den wollen wir liefern, dass man einfach mitreden kann, dass man die Nachrichten auch versteht.
Wir holen uns Gesprächspartner in den Podcast. Wir sprechen mit Korrespondentinnen und Korrespondenten in aller Welt, die Themen, über die wir sprechen wollen, seit langer Zeit beobachten, die unheimlich viel darüber wissen und die uns das auch unheimlich toll erklären können.
Es gibt ja häufig Tage, da gibt es einfach ganz viele super spannende Themen. Und das ist dann häufig der schwierigste Part, dass wir auch dann relativ lange diskutieren im Team, was sind dann heute wirklich die zwei Themen, über die es sich am meisten lohnen könnte, wirklich zu reden. Und häufig sind es auch gerade Themen, wo man denkt, hier steckt viel mehr dahinter, als man vielleicht auf den ersten Blick sehen würde.
Wir wollen nicht Meinung anbieten, sondern wir wollen Hintergrundwissen anbieten.
Und der Tag ist jeden Tag von Montag bis Freitag ab 17 Uhr in unserer Deutschlandfunk-App mit einer neuen Folge.
Und manchmal, wenn es die Weltlage von uns will, auch mit Sonderfolgen am Wochenende.